für eine Predigt. Doch spricht die Bibel ziemlich häufig vom Aussatz im Alten und auch im Neuen Testament. Zunächst mal, was ist Aussatz? Aussatz ist eine furchtbare Hautkrankheit und sie kommt im heutigen Sprachgebrauch nicht mehr vor. Der Begriff Lepra dagegen schon. Vielleicht hat von Lepra der eine oder andere schon mal was gehört, der jetzt mit Aussatz vielleicht nicht unbedingt was anzufangen weiß. Lepra macht die Betroffenen meistens zu Krüppeln und sie haben dann irgendwann so deformierte Gliedmaßen, dass es ihnen also ganz furchtbar schlecht geht. Wenn die Bibel von Aussätzigen spricht, dann ist es so, dass die sich in den meisten Fällen dagegen bewegen können. Also sie können noch gehen. Das heißt, sie sind nicht auf Tragen gebracht worden zum Herrn Jesus. Es wird zumindest nichts davon berichtet. Also können wir auch davon ausgehen, dass Aussatz und Lepra nicht unbedingt das Gleiche sind. Ja, die Bibel, sie spricht zum Beispiel einmal von einem König im Alten Testament, Usia, der Aussatz hatte, oder auch von einem Diener vom Propheten Elisa, Gehasi hieß der, oder auch von Moses Schwester Miriam, die ganz plötzlich Aussatz bekommen haben infolge ihrer Bosheit, so quasi als direktes Gericht Gottes. Unser Bibeltext, der steht im dritten Buch Mose und das dritte Buch Mose ist vielleicht auch eher ein unbekanntes biblisches Buch und wir wollen dabei die Kapitel 13 und 14 betrachten, allerdings auch nur in Auszügen. Kapitel 13 beschäftigt sich mit der Diagnose von Aussatz und Kapitel 14 mit der notwendigen Reinigung. Ein Aussätziger war eine äußerst bedauernswerte Person. Einmal während der Zeit der Wüstenwanderung und dann auch später, wo das Volk Israel schon in bewohnten, also in Städten gewohnt hat. Ein Aussätziger musste also außerhalb des Lagers sein und dann später eben außerhalb der Tore einer Stadt und ist somit völlig ohne Schutz gewesen. Er musste zerrissene Kleidung tragen und wenn sich jetzt ein Mensch ihm genähert hat, musste er unrein, unrein rufen. Ja, das Ganze, dass er da quasi entfernt war, war eine medizinische Prävention und das gibt es natürlich heute auch noch. Patienten werden isoliert. Warum? Um einfach die Verbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern. Es gibt heute Quarantänestationen, ich denke, das ist bekannt. Ja, wer das dritte Buch Mose liest, diese 27 Kapitel, ist vielleicht manches nicht so leicht zu lesen, aber er wird beeindruckt sein von der Sorgfalt, wie der Gott Israel seinem Volk Unterweisungen gibt. Das betrifft einmal seinen Dienst, aber auch seine Anbetung. Wir sehen zum Beispiel eine bis ins kleinste Detail gehende Beschreibung von vierfüßigen Tieren, mit ganz verschiedenen Merkmalen und so konnte das Volk erkennen, was ist rein und was ist unrein und was durften sie verzehren und was nicht. Und wir sehen darin, dass Gott sein Volk einfach auch nicht in Ungewissheit lassen wollte, selbst in den scheinbar unbedeutendsten Dingen. Gott wollte sein Volk rein erhalten, sogar von jeder Befleckung, die durch Berührung mit irgendetwas Unreinem kommen konnte. Also nicht nur das Essen, sondern auch das Berühren selbst von bestimmten Dingen. Das heißt also, Gott war um das körperliche Wohlbefinden seines Volkes besorgt. Ja, zur Krankheit selbst. Die Krankheit hat sich in verschiedenen Symptomen geäußert. Es gab einmal Schwellungen mit Schorf auf der Haut, weiße Schwellungen mit rohem Fleisch. Es gab Geschwüre, es gab Brandwunden und es gab Hautausschlag. Ich lese jetzt einfach mal vom Kapitel 13, also 3. Mose 13, die Verse 1 bis 3 vor, dass ihr einfach mal einen Einblick bekommt in dieses Thema. Da heißt es, und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, wenn sich bei einem Menschen an der Haut seines Fleisches ein Hautmal oder ein Ausschlag oder ein heller Fleck zeigt, und es entsteht an der Haut des Fleisches eine Aussatzplage, so soll man ihn vor den Priester Aaron oder vor einem seiner Söhne unter den Priestern bringen. Und wenn der Priester das Aussatzmal in der Haut seines Fleisches besieht und findet, dass die Haare im Mal weiß geworden sind und dass das Mal tiefer liegend erscheint als die Haut seines Fleisches, so ist es eine Aussatzplage. Sobald der Priester das sieht, soll er ihn für unrein erklären. Aussatz konnte ausbrechen an einer Person, an einem Kleidungsstück oder auch an einem Haus. Das hebräische Wort Serat heißt an der Haut erkranken, also eine schuppige Hautoberfläche haben. Und was könnte schon ekliger sein als sowas? Nun, Aussatz war nach menschlichen Methoden oder mit menschlichen Methoden unheilbar. Und Aussatz gibt uns ein lebendiges, aber auch gleichzeitig erschreckendes Bild von allem Bösen in der Natur vom Menschen. Wenn wir ins Neue Testament schauen, in Matthäus 15 zum Beispiel, die Verse 19 und 20, da heißt es: Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerungen. Ja, und welch eine ernsthafte Belehrung liegt einfach auch für uns darin, dass diese so abscheuliche Krankheit ein Bild der Sünde, ein Bild alles sittlich Bösen für uns darstellt. Wenn wir jetzt diese beiden Kapitel betrachten, Kapitel 13 und 14, dann sehen wir, es geht nur um solche, die zum sichtbaren Volk Gottes gehört haben. Alle anderen, also die außenstehenden Völker, sie waren außer Betracht. Und wenn wir ins Neue Testament schauen und uns da die Bezüge dazu anschauen, dann sehen wir auch da, es geht nur um die, die also sichtbar zur Gemeinde gehören. Und das Neue Testament, es unterscheidet auch zwischen denen, die drin sind und die außerhalb der Gemeinde sind. Die Juden, sie haben kein einziges Heilmittel für Aussatz gekannt. Wenn jemand geheilt worden ist, dann war das ausschließlich ein Geschenk durch Gottes Barmherzigkeit. Und es wurden auch nicht alle geheilt. Der Herr Jesus wurde einmal von seinen Landsleuten in der Synagoge in Nazareth, also in seiner Heimatstadt, einmal ganz arg angefeindet, und er sagt ihnen darauf, das lesen wir in Lukas 4, der Vers 27, da heißt es: Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman der Syrer. Das heißt also, wenn jemand gesund geworden ist, dann waren das wirklich Ausnahmen gewesen. Und es gab Zeiten in Israel, da war das kein einziger, der gesund geworden ist. Das Schöne ist, wenn wir das Kapitel 14 dann betrachten, es zeigt uns, ein Aussätziger kann gereinigt werden, kann wieder hergestellt werden, denn Gott hatte dafür einfach auch schon Vorsorge getroffen. Er hatte Vorsorge getroffen und er hatte genau festgelegt, was dann zu tun ist. Wenn sich jetzt bei jemand Symptome von Aussatz gezeigt haben, wie war vorzugehen? Es war die Aufgabe des Priesters, sich darum zu kümmern. Und das Erkennen und dann auch das Behandeln vom Aussatz hat von ihm sehr viel Sorgfalt und auch sehr viel Aufmerksamkeit erfordert. Ja, vielleicht sogar mehr als alle anderen Dienste, alle anderen Aufgaben, die er hatte. Es ging um die Reinheit der Versammlung Gottes. Und Gründe für einen Ausschluss aus dieser Versammlung, die mussten einfach auch deutlich feststehen. So konnte die Heiligkeit Gottes, die konnte einfach niemand erlauben, dass er in der Versammlung geblieben ist, wenn er draußen sein musste. Und auf der anderen Seite wollte die Heiligkeit Gottes, wollte natürlich niemand draußen haben, der drinnen seinen Platz haben sollte. Und so hat es beim Priester ein ganz hohes Maß an Wachsamkeit gebraucht, an Weisheit, an Geduld, auch an Sorgfalt, an Vorsicht. Der Priester musste den Betroffenen, er musste sich das Übel ansehen und den damit Behafteten, er musste ihn 7 Tage einschließen. Dann eine erneute Besichtigung vornehmen und dann eben nach Befund der Dinge ihn nochmal 7 Tage einschließen. Und so wurde der Krankheit Gelegenheit gegeben, ja, sich entweder zum Guten oder auch zum Schlechten zu entwickeln. Dann gab es wieder eine Prüfung und dann, ja, ist die Frage dann gestellt worden, hatte das Übel jetzt um sich gegriffen, wie hat es sich entwickelt? War es jetzt tiefer liegend? Und jetzt erst durfte er ein Urteil fällen, es war Aussatz oder kein Aussatz. Ja, wir sehen einfach, es durfte kein Fall voreilig beurteilt werden, alles musste ganz besonnen entschieden werden. Persönliche Beobachtung, priesterliche Unterscheidung, alles, das war notwendig, ruhige Erwägung. Der Priester musste sich ganz genau an das Wort Gottes halten. Es war für ihn ein unfehlbarer Wegweiser gewesen. Und so war ein, ja, letzten Endes gesundes Urteil des Priesters notwendig. Jedes Kennzeichen, jede kleine Veränderung, jedes besondere Symptom, wir sehen im Kapitel 13 mehr als 50 Verse, dann auch im Kapitel 14 auch nochmal mehr als 50 Verse, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und wir sehen einfach, alles war mit göttlicher Vorsorge schon bezeichnet. Der Priester musste also sehr gut mit dem Wort Gottes vertraut sein, ja, um einfach auch vor Fehlentscheidungen bewahrt zu bleiben. Eigene Gedanken, eigene Gefühle, das durfte alles keine Rolle spielen. Und so mochte sich vielleicht manches in der Haut zeigen, was dem Aussatz sehr, sehr ähnlich sah, aber nach genauer Prüfung sich eben als unbedenklich erwiesen hat. Es konnte zur Verunreinigung einer ganzen Gemeinde führen, wenn ein wirklich Aussätziger in der Mitte geblieben ist. Und andererseits konnte es einfach auch zum Ausschluss eines reinen Gliedes kommen, wegen vielleicht äußerer Flecken, die letzten Endes ohne Bedeutung waren. Wenn wir uns jetzt als neutestamentliche Gemeinde betrachten, dann sehen wir darin natürlich eine ganze Reihe von Unterweisungen. So zum Beispiel, dass wir einfach eine Unterscheidung machen müssen zwischen der persönlichen Schwachheit von Einzelnen und auf der anderen Seite der entschiedenen Wirksamkeit von ganz Bösen. Zwischen Mängeln und Gebrechen auf der einen Seite, vielleicht im äußeren Charakter eines Menschen auch, und auf der anderen Seite der Tätigkeit der Sünde in einzelnen Gliedern. Wenn wir zum Beispiel den 1. Korintherbrief anschauen im Kapitel 5, da wird davon berichtet, da hatte jemand ein Verhältnis gehabt mit der Frau seines Vaters, was nicht unbedingt seine Mutter sein musste. Und das war natürlich keine Schwachheit, hier ging es um vorsätzlich Böses. Und der Apostel Paulus, er schreibt dieser Gemeinde, ihr könnt es nicht lassen, ihr könnt da nicht einfach zusehen. Er sagt dann im Vers 6, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Ja, ein weiterer Punkt, wir sollen natürlich auch über unsere eigenen Schwachheiten wachsam sein, weil auch die können natürlich zu einer Quelle von offenem Bösen werden. Bei anderen sollten wir Schwachheiten milde beurteilen und bei uns selbst niemals begünstigen. Wenn es zum Beispiel um ein Temperament geht, was leicht erregbar ist, in mir selbst sollte ich sowas entschieden verurteilen und bei anderen mit Geduld tragen, ist vielleicht nicht immer leicht. Und wir wären gerade in diesen Dingen auch oft aneinander schuldig. Denn jeder von uns hat irgendetwas, worüber er sehr wachsam sein muss und stets auf der Hut sein muss. Witzig sein zum Beispiel ist an sich sicherlich nicht sündig, nicht böse. Und andererseits kann eine ständige Neigung zu Ironie kann zu einer Ursache von Verunreinigung werden, die einfach auch Kreise zieht. Wir haben das große Vorrecht, dass wir unserem himmlischen Vater diese Dinge bringen dürfen. Wir dürfen sie im Gebet ihm geben, ihm unser Herz ausschütten. Wir dürfen ihn um Hilfe bitten, dass wir über diese Dinge eben auch siegreich sein dürfen. Ich gehe zum nächsten Punkt, der Aussatz an einem Kleidungsstück. Das sind dann die Verse 47 bis 59 im Kapitel 13. Der Aussatz an einem Kleidungsstück, er konnte zum Beispiel an irgendetwas aus Wolle, aus Fell, aus Leinen oder was in dieser Art verarbeitet war, konnte auftreten. Ich lese jetzt nur mal den Vers 50. Da heißt es, und wenn der Priester das Mahl besehen hat, soll er das befallene Kleidungsstück 7 Tage lang einschließen. Das heißt also, die Abfolge beim Kleidungsstück ist genau die gleiche gewesen wie bei Personen auch. Und jetzt zur Frage, was bedeutet das jetzt für uns? Ich denke, das Kleid oder auch das Fell, das legt den Gedanken nahe an die Gewohnheiten oder auch an die Umstände, in die denen wir Menschen uns befinden. Das heißt also, wir müssen nicht nur wachsam sein über die Wirkung des Bösen in uns selbst, sondern auch in unseren Gewohnheiten. Ein Kleid musste genauso geprüft werden nach Auffälligkeiten wie eine Person auch. Und wir sehen daran einfach auch, das Böse kann sich auf ganz verschiedene Art und Weise in unsere Wege, in unsere Umstände, in unsere Gewohnheiten einschleichen. Und wir sollten uns vielleicht auch öfter fragen, befinde ich mich in irgendeiner verkehrten Stellung, dann sollte ich sie lieber aufgeben. Entdecke ich eine schlechte Gewohnheit bei mir? Und leider erkennen wir diese Dinge oft nicht selbst bei uns. Andere müssen uns darauf aufmerksam machen. Oder wir sehen diese Dinge oft bei anderen, bei uns selbst oft leider nicht. Ein Kleidungsstück mit grünlichen oder auch mit rötlichen Flecken, es musste 7 Tage eingeschlossen werden. Und dann geprüft werden, hat es mal um sich gefressen. Und dann entschieden werden, wenn ja, musste das Kleidungsstück verbrannt werden. Das Verbrennen der Kleidung ist ein Ausdruck, vielleicht einer Gerichtshandlung über das Böse. Und wenn wir in unseren Gewohnheiten Dinge erkennen, die unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus kaputt machen oder trüben, ich denke, dann ist schon mal viel gewonnen. Bei dem einen ist es vielleicht die Sammlung von Musik-CDs, wie das bei mir früher war. Bei anderen ist es vielleicht der Fernseher oder der Sportverein oder schnelle Autos oder was auch immer. Der Herr Jesus verwendet im Neuen Testament ein Bild von Dornen und Disteln, die das einfach verhindern, dass wir Frucht für unseren Herrn bringen können. Neben dem Aussatz an Gebäuden oder auch an Kleidung gab es noch eine dritte Sache. Es gab auch den Aussatz an Gebäuden. Auch hier genau das gleiche Vorgehen. Der Priester musste auch da die Sache genau untersuchen, und wenn einzelne Steine betroffen waren, dann mussten die aus dem Haus rausgebrochen werden und es mussten neue eingesetzt werden. Auch hier wieder die genaue Untersuchung nach einer bestimmten Anzahl von Tagen, und wenn das alles nicht geholfen hat, dann musste das Gebäude abgerissen werden. Und zur Frage, was bedeutet es jetzt für uns als neutestamentliche Christen? Ich denke, auch Gemeinden stehen in der Gefahr, dass Verunreinigungen hineinkommen durch falsche Dinge, durch falsche Lehren vielleicht. Und als Ergebnis all dessen, ich nenne jetzt nur mal ein Stichwort, das sind die sogenannten interreligiösen Gottesdienste. Wird ja hier auch in Karlstadt gefeiert. Das heißt also, es wird mit fremden Religionen zusammen werden Gottesdienste gefeiert. Und ich denke, hier hat der Aussatz schon sehr weit gegriffen. Kapitel 14, die Reinigung des Aussätzigen. Ich lese dazu die Verse 1 bis 3, da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, dieses Gesetz gilt für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Er soll zu dem Priester gebracht werden und der Priester soll dafür hinaus vor das Lager gehen und wenn er findet, dass das Mal des Aussatz an dem Aussätzigen heil geworden ist. Ja, wir hatten bereits gehört, der Aussätzige war außerhalb des Lagers. Er war also von Gott und von seinem Heiligtum getrennt. Er hatte keine menschliche Hilfe gehabt und konnte auch nur Verunreinigungen an andere übertragen. Es war ihm völlig unmöglich, irgendetwas zu tun, was ihn hätte reinigen können, auch seinen Mitmenschen nicht. Es musste also alles für ihn getan werden. Er selbst konnte sich keinen Weg zu Gott bahnen, aber Gott konnte zu ihm kommen. Er war also völlig von Gottes Gnade abhängig und darum heißt es eben auch, der Priester soll hinausgehen außerhalb des Lagers. Nicht der Aussätzige soll gehen. Wir sehen in diesem ganzen Kapitel auch keine Anweisung für die Behandlung der Krankheit. Es ist einfach so, wenn jemand geheilt worden ist, dann hat Gott das getan. Bevor er für rein erklärt werden konnte, musste also jetzt noch ein Werk für ihn geschehen. Und dieses Werk konnte er selber nicht tun, er konnte auch nicht mithelfen. Es musste völlig durch einen anderen getan werden. Der Aussätzige hatte einfach nur stillzustehen und hatte zuzuschauen, wie der Priester jetzt ein Werk für ihn tut. Und durch das er eben auch gereinigt werden konnte. Wir sehen, dass der Priester hat alles getan und der Aussätzige hat nichts getan. Dazu die Verse 4 und 5, so soll der Priester gebieten, dass man für den, der gereinigt werden soll, zwei lebendige Vögel bringt, die rein sind, und Zedernholz, Karmesin und Hyssop. Und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet, also schlachtet, in ein irdenes Geschirr, in ein Gefäß, über lebendigem Wasser. Ja, in dem Priester, der jetzt aus dem Lager hinausgeht, aus der Wohnstätte Gottes, da erblicken wir quasi im Bild unseren Herrn Jesus, wie er kommt, wie er herniederkommt vom Himmel in unsere gefallene Welt, wo er uns gesehen hat und mit dem Aussatz der Sünde behaftet. Vielleicht zu vergleichen auch mit dem barmherzigen Samariter. Er kam dorthin, wo wir waren. Dazu ein Vers aus Lukas 19, der Vers 10, da heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt also, er ist gekommen. Aber die Sendung und die Fleischwerdung Jesu, das war nicht alles, was erfüllt werden musste. Warum? Das hätte den Aussätzigen wenig genützt, wenn der Priester einfach nur das Lager verlassen hätte, um seinen elenden Zustand zu sehen. Ein zweiter Punkt war nötig und dieser zweite Punkt ist Blutvergießen gewesen. Blutvergießen war nötig zur Reinigung. Und so bedurfte es des Todes eines fleckenlosen Opfers. Und wir sehen auch hier wieder den Bezug im Neuen Testament, im Hebräer Kapitel 9, Vers 22 heißt es, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das heißt also, die Blutvergießung bildet die wahre Grundlage für die Reinigung des Aussätzigen. Und deswegen heißt es eben auch im Vers 5, ich hatte ihn gerade schon mal vorgelesen, und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel schächtet in ein irdenes Geschirr über lebendigem Wasser. Und wir sehen darin auch ein Bild auf die Kreuzigung unseres Herrn in 2. Korinther 13, Vers 4, da heißt es, Christus ist gekreuzigt worden in Schwachheit. Das heißt also, dass ja der Einfall des Bösen in Gottes Schöpfung muss ganz, ganz schrecklich gewesen sein, wenn sein geliebter Sohn aus dem Himmel kommen musste, um für dich und auch für mich Sühnung zu erwirken. Wer hätte denken können, dass dieser kleine rötliche Fleck auf der Haut von dem Aussätzigen, ja, von solch schrecklichen Folgen begleitet sein könnte. Wir lesen im 1. Mose 1, als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, da heißt es, er sprach und es wurde. Wenn es aber um die Erlösung von verlorenen Sündern geht, musste weitaus mehr geschehen. Es bedurfte der Hingabe seines geliebten Sohnes. Und insofern ist natürlich auch die Erlösung ein viel größeres Werk Gottes als seine Schöpfung. Ja, sobald das Blut vergossen ist, kann jetzt der Priester sein Werk beginnen. Das sind die Verse 6 und 7. Bis dahin hat der Priester etwas geboten und jetzt handelt er unmittelbar selbst. Auch hier wieder der Bezug zum Neuen Testament. Der Herr Jesus handelt jetzt als unser großer hoher Priester, der Mitleid mit unseren Schwachheiten hat, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde, so steht es im Hebräer 4, die Verse 14 und 15. In dem zweiten Vogel, der jetzt ins freie Feld geflogen ist, wird uns dagegen jetzt ein Bild auf die Auferstehung unseres Herrn gezeigt. Die Freilassung von dem zweiten Vogel, die geschah erst nach dem Tod des ersten Vogels. Und so meine ich, dass diese beiden Dinge, der Tod des ersten Vogels und dann die Freilassung des zweiten Vogels, die versinnbildlichen uns einen einzigen Jesus in zwei Abschnitten seines Wirkens, nämlich in Tod und Auferstehung. In Römer 4, Vers 25 heißt es, er ist unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Ja, für manchen, wenn man jetzt diese Verse liest oder vielleicht auch so die vielen Dinge, die da jetzt im dritten Buch Mose erwähnt werden, das mutet so ein bisschen nach abergläubischem Vorgehen an, gerade wenn man jetzt auch mit solchen spricht, die vom Glauben fernstehen. Ein Vogel wird getötet, dann wird 7-mal Blut gesprengt, auf den Aussätzigen ein Vogel freigelassen. Und dann kommen oft so Argumente, wo es dann heißt, ja, die Leute haben das früher nicht besser gewusst und dann kam halt irgend so ein Hokuspokus dann raus. Auch wenn uns das vielleicht ein bisschen entfernt anmuten mag, meint ihr, dass Gott auch nur eine einzige überflüssige Anordnung in seinem heiligen Wort hat aufnehmen lassen? Vers 6, den lebenden Vogel aber soll man nehmen mit dem Zedernholz, dem Karmesin und dem Hyssop und das samt dem lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über lebendigem Wasser geschächtet worden ist. Ja, und jetzt fragen wir uns vielleicht, was hat denn das jetzt wieder zu bedeuten? Zedernholz, Karmesin, Hyssop. Das Zedernholz und das Hyssop stellen ja die beiden Extreme der Natur dar. Die hohe Zeder, also ein ganz hoher Baum auf dem Libanon, und Hyssop, das ist so eine Pflanze gewesen, die so an Mauern rauswächst, also ganz, ganz klein. Und so ist die Natur in allen ihren Bereichen unter die Macht des Kreuzes Christi gebracht. Und Karmesin ist ein roter Farbstoff. In Jesaja 1 heißt es mal, wenn eure Sünden rot sind wie Karmesin. Und sie sind damit natürlich ein Bild auch auf das Blut, das unser Herr vergossen hat. Und ja, wir als Gläubige sehen im Tod unseres Herrn das Ende unserer Schuld, aber auch das Ende aller irdischen Herrlichkeit und damit auch das Ende der ganzen Schöpfung. Sie wird einmal vergehen. Vers 7, und er, das heißt also der Priester, soll denjenigen 7-mal besprengen, der vom Aussatz gereinigt werden soll, und ihn so reinigen, und den lebenden Vogel soll er in das freie Feld fliegen lassen. Ja, und wir sehen, das eigene Tun vom Aussätzigen war völlig ohne Belang. Gott hat alles beurteilt, Gott hat geheilt, er hat gereinigt, und Gott allein wusste, was Aussatz war, er wusste auch, wie er beseitigt werden konnte, und auch wann der Aussätzige für rein erklärt werden konnte. Das Wort Gottes hat ihm eben die volle Wahrheit bezüglich seiner Krankheit mitgeteilt und nichts Geringeres als das. Also nichts Geringeres als die gleiche Autorität musste ihn auch für rein erklären. Das Evangelium, durch das wir gerettet werden, heißt, Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften und er wurde begraben und er ist auferweckt worden am dritten Tag nach den Schriften. Das lesen wir im 1. Korinther 15, die Verse 3 und 4. Wir sehen hier, es wird nichts erwähnt, was der Aussätzige zu sagen hatte, was er zu tun hatte, was er zu denken oder fühlen hatte. Eine furchtbare Krankheit hatte ihn gepackt und es genügte ihm, das zu wissen. Alles andere war Gottes Sache. Und wenn wir unsere eigene Verlorenheit erkennen, unsere Sündhaftigkeit und zu unserem Herrn umkehren, dann ist es auch so. Wir sind nicht errettet, weil wir irgendwas fühlen, sondern weil Gott es uns in seinem Wort sagt. Für einen, der jetzt auf dem Wasser ist und vielleicht dem Ertrinken nahe ist, ist es sicherlich ein ganz erhebendes Gefühl, wenn er in einem Rettungsboot sich geborgen weiß. Aber letzten Endes ist es nicht das Gefühl, was ihn gerettet hat, sondern das Rettungsboot. Vers 9. Und es soll geschehen, am siebten Tag soll er sein Haar scheren, sein Haupt und seinen Bart und seine Augenbrauen. Ja, all sein Haar soll er scheren und seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden und er ist rein. Ja, und wir fragen uns jetzt, warum jetzt wieder dieser siebte Tag? Der Aussätzige war am ersten Tag, nachdem das Blut gesprengt worden ist, genauso rein wie am siebten Tag. Worin hat jetzt der Unterschied bestanden? In seiner Stellung nicht, sondern in seiner persönlichen Einsicht und Gemeinschaft. Was meine ich damit? Er wurde für rein erklärt, sobald das Blut auf ihn gesprengt wurde. Und dennoch musste er sich selbst reinigen. Und wir fragen uns ja, wie ist das zu verstehen? Warum? Im ersten Fall, also am ersten Tag, war er vor Gott rein. Und am siebten Tag musste er das praktisch tun, nach seinem eigenen persönlichen Verständnis und auch in seinem Äußeren musste er rein sein. Auch wenn das Blut mit seiner versöhnenden Kraft schon angewendet worden ist, tritt jetzt die Waschung mit Wasser in den Vordergrund. Und auch hier sehen wir wieder die Bezüge im Neuen Testament als ein Symbol, wie das Wort Gottes auf den Charakter oder auch auf die Gewohnheiten und Handlungen von einem Gläubigen wirkt. Dazu im Epheser 5, da spricht der Apostel davon, wie das Wort Gottes eine reinigende Wirkung auf uns hat, wie Wasser. Und er vergleicht es im Bild, dass quasi die Gemeinde, die Braut des Herrn ist, zu ihm als Bräutigam. Und da eben die Anwendung des Wassers auf die Braut in ihrer reinigenden Wirkung. Auch da nochmal ein Vers im 2. Korinther 7, Vers 1. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Das heißt also, der Jesus hat uns, wenn wir an ihn glauben, durch sein Blut schon längst gereinigt. Und trotzdem müssen wir uns eben auch selbst reinigen, indem wir sein Wort durch den Heiligen Geist in uns anwenden. Alle Gläubigen stehen vor Gott auf der gleichen Grundlage, nämlich auf dem Tod und der Auferstehung Jesu. Alle sind gleich nahegebracht ihm, aber trotzdem genießen nicht alle das gleiche Maß der Gemeinschaft mit ihrem Herrn. Nicht alle besitzen die gleiche Fähigkeit, die Kostbarkeiten unseres Herrn zu würdigen. Ja, manche erlauben vielen anderen Dingen, die Oberhand in ihrem Leben zu gewinnen. Das sind einmal die menschliche Natur, die einfach da ist. Dann sind es die Dinge dieser Welt, Vieles, was wir tun, sind einfach Zeiträuber. Der Heilige Geist wird betrübt. Der Herr Jesus wird nicht so genossen, wie er genossen werden könnte. Und ich denke, wenn wir uns von vielen Dingen dieser Zeit über Gebühr beeinflussen lassen, dann brauchen wir auch nicht zu erwarten, dass wir uns vom Herrn Jesus nähren können. Es geht einfach um die Frage, inwieweit wir selbst Gemeinschaft mit ihm haben, inwieweit wir selbst uns die Zeit einfach auch ganz regelmäßig nehmen im Gebet oder auch im Lesen und Hören seines Wortes. Kommt zum Ende. Der Aussätzige wurde jetzt nach der Reinigung an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft geführt, also als das Volk noch in der Wüste war, 3. Mose 14. Er wurde also an den Platz sogar des Priesters geführt. Und das Schöne daran, er durfte sich sogar priesterlicher Segnungen erfreuen. Eine ganz besondere Sache für ihn. Wurde also ganz ähnlich behandelt wie ein Priester selbst. Das Blut des Schuldopfers wurde auf sein rechtes Ohr, den rechten Daumen und den rechten Zeh des Betroffenen gesprengt. Und wir sehen da hier einfach die Parallelen zu der Einsetzung des Priesters. Also auch da wurde genauso vorgegangen. Und in dem, was hier geschieht, sehen wir vielleicht auch ein Bild auf das, was der Herr Jesus im Neuen Testament einmal erzählt vom verlorenen Sohn. In dieser Geschichte sehen wir, dass der verlorene Sohn, der sich von seinem Vater entfernt hatte, ja, quasi auch im Bild gesprochen der Aussatz gewirkt hat. Aufgrund von seiner eigenen, ja, ich nenne es mal Genusssucht, vielleicht auch seiner eigenen Vermessenheit, und so war im Laufe der Zeit um ihn herum eine Einöde entstanden. Eine Einöde aus Armut, war längst bei den Schweinen gelandet. Und so muss es manchen von uns auch gehen. Aber dank der tiefen und zärtlichen Liebe des Vaters hat der verlorene Sohn dann am Ende einen viel höheren Platz erreicht, als er das vorher jemals gekannt hatte. Es wird da berichtet, das gemästete Kalb ist für ihn geschlachtet worden, was vorher nie für ihn geschlachtet worden ist. Es war nicht der Verdienst des verlorenen Sohnes, nein, es war die Liebe des Vaters. Wenn wir jetzt diese beiden Kapitel in 3. Mose 13 und 14, ich empfehle euch das einfach mal in Ruhe zu Hause zu lesen, wenn wir das jetzt in Ruhe Revue passieren lassen, dann sehen wir zwei ganz wesentliche Dinge, nämlich einmal die Absicht Gottes, sein Volk vor Krankheit zu bewahren und auf der anderen Seite, wie sehr Gott Reinheit und Heiligkeit unter seinem Volk wünscht. Amen.